Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Es war das erklärte Ziel, auf die Entwicklung der westlichen Länder Einfluss zu nehmen. Verantwortlich Jens Berger. Arne Kettner ist Doktorand an der Universität Bielefeld und forscht zu einer Gruppe, die selten in der Öffentlichkeit Erwähnung findet. Die Mont-Pelerin Society, MPS. In der ZDF-Satire-Sendung Die Anstalt vom 7. November haben sich die Kabarettisten diesem neoliberalen Elitezirkel der besonderen Art angenommen und Aufklärungsarbeit geleistet. Im Interview mit den Nachdenkseiten erklärt Kätner, was es mit der MPS auf sich hat und beleuchtet vor allem ihre Anfangszeit und ihr Wirken in den jungen Jahren der Bundesrepublik. Kätner sagt, dass es sicherlich kein Problem sei, wenn Eliten sich auch hinter verschlossenen Türen austauschten, aber problematisch werde dieser Austausch dann, wenn die Auffassung vertreten werde, man sei alleine im Besitz der Wahrheit. Die Strategie der Neoliberalen war, so Kätner, ganz gezielt über Mittelsmänner in Medien, Wirtschaft und Politik die eigenen Positionen weiter zu streuen und so die öffentliche Meinung zu den eigenen Gunsten zu beeinflussen. Das Interview führte Markus Klöckner. Herr Kätner, was ist die Mont-Pelerin Society? Die Mont-Pelerin Society wurde 1947 als Zusammenschluss von Intellektuellen ins Leben gerufen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in den westlichen Ländern eine liberale Gesellschaftsordnung etablieren wollten. Ihr gehörten ursprünglich Wissenschaftler ganz unterschiedlicher Disziplinen an, neben Ökonomen auch Philosophen oder Historiker. Viele von ihnen kannten sich bereits aus der Zwischenkriegszeit und hatten beispielsweise im Deutschen Verein für Sozialpolitik zusammengewirkt, wie Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Wilhelm Röpke und Walter Oecken. Heute wird die MPS oftmals als der neoliberale Think Tank schlechthin angesehen. Können Sie unseren Lesern etwas mehr zu MPS sagen? Was muss man wissen, wenn man verstehen will, was es mit der Mont-Pelerin Society auf sich hat? Die Mitglieder der MPS sahen sich als einen exklusiven Zirkel von intellektuellen Vordenkern, die verhindern wollten, dass die verführbaren Massen sich kollektivistischen Ideen hingaben. Vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Zusammenbruchs in den 30er Jahren, den politischen Umwälzungen und dem erstarkten Kommunismus in der Sowjetunion sahen sie die zivilisatorischen Werte der westlichen Welt in Gefahr, wie es im Gründungsdokument der MPS hieß. Demgegenüber sollte die Vereinigung eine neue, liberale Gesellschaftskonzeption für die westlichen Länder entwickeln und diese in den Köpfen der Menschen verankern. Es war das erklärte Ziel, auf die Entwicklung der westlichen Länder Einfluss zu nehmen und den Kurs hin zu einer liberalen Marktwirtschaft zu lenken. Die MPS sollte dafür die konzeptionelle Vorarbeit leisten. Sie diente als Plattform für den internen Austausch und trat fast nie öffentlich in Erscheinung. Stattdessen sollten alle Mitglieder selbst über Veröffentlichungen und Vorträge in ihre jeweiligen Gesellschaften hinein wirken. Die MPS ist also ein ziemlich komplexes Gebilde, kann man das so sagen? Es wäre jedenfalls zu einfach, die MPS als Geheimbund oder eine neoliberale Verschwörergruppe abzustempeln. Die Existenz der Gesellschaft wurde zu keinem Zeitpunkt geheim gehalten, auch wenn die Teilnahme nur Mitgliedern und geladenen Gästen offen stand. Die Ansichten der Teilnehmer waren durchaus unterschiedlich, führten zu einigen Konflikten und auch Austritten. Heftig gestritten wurde beispielsweise über den Umgang von Sozialleistungen oder die Rolle des Staates gegenüber der Wirtschaft. Auch forderten einige Mitglieder ein stärkeres öffentliches Auftreten der Gesellschaft und eine direkte Ansprache der Öffentlichkeit. Dennoch gab es einen zentralen gemeinsamen Nenner, den über den Preismechanismus geregelten Markt. Sie setzen sich in Ihrer Forschung nun mit einem bestimmten Teil der MPS auseinander, nämlich einer deutschen Gruppe innerhalb der MPS. Was ist das für eine Gruppe? In der MPS gab es von Beginn an eine starke deutsche Fraktion. Dazu zählten beispielsweise Walter Eucken, Franz Böhm, Wilhelm Röpke und Alexander Rüsthoff. Heute werden diese Personen häufig als Vertreter des Ordoliberalismus bezeichnet, auch um sie von dem abzugrenzen, was man heute unter Neoliberalismus versteht. Kurz Ordoliberalismus. Können Sie das kurz für unsere Leser erklären? Die Vertreter des Ordoliberalismus haben dem Staat durchaus eine wichtige Rolle beim Setzen der Rahmenordnung für die Wirtschaft zugebilligt. Statt zahlreicher temporärer Eingriffe in die Wirtschaft sollte ein klar gesetzlicher Rahmen geschaffen werden, in dem sich der Wettbewerb frei entfalten sollte. Allerdings, heute wie damals sind diese Namen Teil der begriffspolitischen Auseinandersetzung und des Ringens um Deutungshoheit. Der Sprachgebrauch damals war entgegengesetzt zum heutigen. Die deutschen Teilnehmer bezeichneten sich selbst als Neoliberale und wurden auch von den Medien so bezeichnet, während die Gruppe um Hayek und von Mises als Anhänger eines veralteten Konzepts des Laissez-faire-Liberalismus von Alexander Rüsthoff als Paarliberale abgestempelt wurden. Alexander Rüsthoff wurde in den 50er Jahren als Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, ASM, auch zu einem zentralen Akteur in Deutschland. Unter Rüsthoffs Leitung griff die ASM mittels Veröffentlichungen, Flugschriften und Vortragsveranstaltungen in den öffentlichen Diskurs um die Ausgestaltung der Gesellschaftsordnung ein. Ziel war es sowohl, auf die öffentliche Meinung einzuwirken, als auch Einfluss auf einzelne Gesetzgebungsverfahren zu nehmen. Heute würde man sagen, ein klassischer Think Tank. Dieser Think Tank ist aber in der Öffentlichkeit als auch in der Forschung noch ziemlich unbekannt, oder? Und das, obwohl im wissenschaftlichen Beirat der ASM fast alle namhaften deutschen Vertreter des Neoliberalismus versammelt waren und den halbjährlichen Vortragsveranstaltungen während der 50er Jahre große mediale Aufmerksamkeit zuteil wurde. Allerdings konnte die ASM nach dem Tod ihres Spiritus Rector Alexander Rüsthoff im Juni 1963 nicht mehr so eine starke öffentliche Wirkung entfalten. Auch innerhalb der neoliberalen Kreise geriet die ASM ins Hintertreffen und später wurden ganz neue Thinktanks gegründet, wie beispielsweise der Kronberger Kreis und die Stiftung Marktwirtschaft Anfang der 80er. Die ASM gibt es allerdings noch heute. Sie kann mittlerweile wieder auf einen breiten Kreis von liberal gesinnten Wirtschaftswissenschaftlern zurückgreifen und veranstaltet regelmäßig Tagungen und auch Doktorandenforen. Wie groß schätzen Sie den Einfluss dieses Thinktanks ein? Einfluss ist natürlich immer schwierig zu messen. Die Möglichkeiten der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft in den 50er Jahren waren jedenfalls sehr groß. An den zweimal jährlich stattfindenden öffentlichen Tagungen haben zwischen 300 und 600 Personen teilgenommen, darunter zahlreiche Mitglieder des Bundestages, hohe Ministeriumsvertreter und Minister sowie eine ganze Reihe von Unternehmern und Journalisten. Außerdem besaß Alexander Rüsthoff gute Kontakte zu hohen Repräsentanten der Republik wie den Bundespräsidenten Theodor Heuss und Heinrich Lübke, allen voran aber natürlich zum Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard, der die Aktionsgemeinschaft lange als Ehrenmitglied unterstützt hat. Die Strategie der Neoliberalen, wichtige Leute aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie der Presse für die ASM zu interessieren, ist jedenfalls geglückt. Davon zeugen die zahlreichen Berichte in Zeitungen und Verbandsblättern, aber auch die Reaktionen aus Politik und Wirtschaft. In Ihrer Doktorarbeit setzen Sie sich vor allem auch mit der Sprache, das heißt mit den Begriffen, auseinander, die der Think Tank geprägt hat. Was ist darunter zu verstehen? Die in diesen Thinktanks aktiven Wissenschaftler waren sich der Bedeutung von Sprache im Diskurs und dem Gewicht von einzelnen Worten sehr deutlich bewusst. Sie hatten nicht nur eine klare Strategie für die Verbreitung ihrer Ideen, sondern entwickelten auch begriffspolitische Strategien. Für die Begründung von politischen Entscheidungen braucht es fast immer den Rückgriff auf bestimmte erstrebenswerte Ziele, die in einzelnen Termini zum Ausdruck gebracht werden. Um welche Begriffe geht es? Zentrale Begriffe im liberalen Gedankengebäude sind beispielsweise die Termini Freiheit, Selbstverantwortung, Selbsthilfe, Eigentum, Rechtsstaatlichkeit und so weiter. In meinem Untersuchungszeitraum geht es aber häufig auch um soziale Begrifflichkeiten. In den 40er und 50er Jahren waren Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit sehr präsent. Im Kampf mit dem ideologischen Rivalen auf der Linken konnten sich die Verfechter des Neoliberalismus nicht einfach als Gegner von Gerechtigkeit verkaufen. Stattdessen musste man versuchen, wie es Hayek auf der ersten Tagung der Mont-Pelerin Society erklärte, einen Platz für diese Werte im liberalen Gedankengebäude zu finden. Man hat also versucht, sich selbst als Verfechter von Gerechtigkeit zu präsentieren. Allerdings war das Verständnis von Gerechtigkeit natürlich ein anderes. So wurde nicht darum gerungen, ob eine gerechte Gesellschaft erstrebenswert sei, sondern was unter Gerechtigkeit zu verstehen ist. Wie sieht es aus, wenn solche Begriffe im Sinne der MPS ideologisch aufgeladen werden? Begriffe sind immer mit Bedeutung aufgeladen. Deshalb spricht man im Englischen auch eher von Concepts, also eher von Konzepten. Die Bedeutung eines Begriffs oder Konzepts steht nicht unverrückbar fest, sondern kann unterschiedlich ausgelegt, mit Bedeutung gefüllt oder umgedeutet werden. Bei diesen Begriffskämpfen geht es folglich um die Deutungshoheit über den Inhalt, nicht zuletzt, weil daraus politische Forderungen abgeleitet werden können. Beispielsweise wird der Begriff Gerechtigkeit in einem sozialen Verständnis oftmals mit Forderungen nach Teilhabe und dem Abbau von Ungleichheit verbunden. Demgegenüber wird von neoliberalen Akteuren soziale Ungleichheit nicht nur akzeptiert, sondern sogar als Voraussetzung für Gerechtigkeit präsentiert. Mit dem Argument, dass es gerechter sei, die Leistung des Einzelnen zu würdigen, sprich finanziell zu belohnen. So werden dann die Begriffe Gerechtigkeit und Leistung sprachlich und gedanklich verknüpft. Wie bewerten Sie denn den Einfluss der Mont-Pelerin Society, aber auch generell von Elitenzirkeln und Thinktanks im Hinblick auf die Demokratie? Anders gefragt, was bedeutet es für die Demokratie, wenn sozusagen die Matrix bzw. die Ideologie, die Grundlage für das politische Denken und Handeln bildet, innerhalb hochgradig elitärer und machtelitären Zirkeln ausgearbeitet wurde, zu denen eben der Großteil der Bürger keinen Zugang, also auch kein Mitrederecht hat? Ist da nicht eine schwere Schieflage im demokratischen System zu erkennen? Das ist natürlich zweischneidig. Ein intellektueller oder akademischer Austausch, auch hinter verschlossenen Türen wie bei der MPS, ist ja zunächst nicht zu beanstanden. Der freie Austausch und das Ringen um eine gute Gesellschaftsordnung müssen ja gerade in einer Demokratie möglich sein. Problematisch ist natürlich die Vorstellung, man sei im Besitz der einzig gültigen Sichtweise und Interpretation der Fakten. Und vor allem, man müsse diese den weniger Informierten beibringen. Die Strategie der Neoliberalen war, ganz gezielt über Mittelsmänner in Medien, Wirtschaft und Politik die eigenen Positionen weiter zu streuen und so die öffentliche Meinung zu den eigenen Gunsten zu beeinflussen. Dabei sahen sich die Mitglieder der MPS selbst als originäre Denker oder Aristokraten des Gemeinsinns, wie es Röpke einmal formulierte. Der Rest der Gesellschaft bestand aus Mittelsmännern, Second-Hand-Dealers in Ideas und der großen Masse. Das ist ein klarer Top-Down-Ansatz, der auch zu keinem Zeitpunkt einen Austausch mit unteren Ebenen vorsah oder gar eine Chance für eine Revision der eigenen Ansichten zuließ. Zur Umsetzung dieser Strategie wurden dann Thinktanks wie die ASM gegründet. Und diese bedürfen, aller Unabhängigkeitsbeteuerungen zum Trotz, natürlich auch finanzieller Unterstützung. Die ASM pflegte in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten enge Kontakte mit dem Markenverband und der Arbeitsgemeinschaft selbstständiger Unternehmer, ASU, die sich heute die Familienunternehmer nennt, also durchaus finanzkräftigen Akteuren. Und auch die Tagungen der Mont-Pelerin Society wurden immer mit Hilfe von privaten Finanziers aus dem jeweiligen Gastland bestritten. Diese Unternehmen hatten natürlich ein spezifisches Interesse, die Arbeit der ASM oder die MPS zu unterstützen. Wenn man ganz genau hinsieht, kann man auch erkennen, in welchen Bereichen dann Zugeständnisse an die Sponsoren gemacht wurden, oft auch nur dadurch, dass zum Beispiel etwas nicht gesagt wurde. Und das ist auch heute noch, glaube ich, das Hauptproblem. Es gibt heute ja unzählige Stiftungen, Thinktanks und andere Gebilde, die mit Veranstaltungen und Veröffentlichungen in den gesellschaftlichen Diskurs eingreifen und versuchen, diesem eine bestimmte Richtung zu geben. Für die Demokratie sehr problematisch ist, dass man sich mit entsprechenden Finanzmitteln, mediale Aufmerksamkeit, Werbeflächen und ja auch wissenschaftliche Unterstützung einkaufen kann, während die eigentliche Agenda hinter solchen Aktivitäten im Unklaren belassen wird. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.